Jesus, ich danke dir, dass wir dir nachfolgen dürfen und dass wir für dich leben dürfen. Und du hast unser Gebet gerade gehört, dass wir ja für dich leben möchten. Und ich bitte dich, dass du uns dabei hilfst. Und wir bitten dich auch, dass du uns jetzt dein Wort auftust, dass wir verstehen, was in deinem Wort, was du uns da zu sagen hast und wie uns das dabei helfen kann, dir noch besser nachzufolgen. Amen. Ja, wir nehmen Platz. Klein, aber fein. So heißt unsere kleine, aber feine Bibelabendreihe, die wir jetzt vor den Ferien angefangen haben und nach den Ferien dann im August auch schon wieder abschließen werden. Also wir beschäftigen uns mit den fünf kleinsten Büchern der Bibel, die allesamt nur ein Kapitel haben. Und heute geht es um den dritten Johannesbrief. Genau, ja, wunderbar. Ihr könnt es vorne mitlesen. Über die PowerPoint. Der dritte Johannesbrief ist, würde ich sagen, auch relativ unbekannt. Der fristet so ein Schattendasein. Und gestern habe ich gehört, dass die Frauen sich beim Frauenabend Gedanken gemacht haben zum Thema Habgier. Richtig, ne? Ja, und Tim Keller schreibt in einem Buch, dass das ein Thema ist, das keiner mag. Und wenn man weiß, dass es um dieses Thema geht, kommt auch keiner. Und Ähnliches haben die Frauen, glaube ich, gestern auch erfahren. Da waren so wenige Frauen wie gefühlt noch nie. Keine Ahnung, woran es liegt. Möglicherweise tatsächlich am Thema. Über Habgier, Geldgier reden wir nicht gerne in unserer materialistischen Gesellschaft. Weil wir haben alle ganz viel und vielleicht haben wir alle ein Problem damit. Und der dritte Johannesbrief spricht auch ein bisschen über Geld. Im Prinzip, wer gestern beim Frauenamt dabei war, also werden nur einige wenige gewesen sein, geschlechtsbedingt schon alleine, der hat etwas gehört, wie man es nicht machen soll, also dass man sein Herz nicht an das Geld hängen soll. Und heute erfahren wir dann im Prinzip, ja, was machen wir denn dann, wenn wir unser Geld nicht nur für uns selber aufbewahren wollen? Wem könnte man es denn dann zur Verfügung stellen? Und das Thema des dritten Johannesbriefs habe ich einfach überschrieben mit Unterstütze Missionare. Warum, werden wir gleich alles noch genauer sehen. Wir fangen aber wieder an, wie letzte Woche auch, beim zweiten Johannesbrief, kurz mit den Einleitungsfragen. Die sind tatsächlich auch sehr ähnlich, deswegen werden wir da ganz schnell rüberhuschen. Wir fangen an mit dem Verfasser. Wer hat ihn geschrieben? Auch hier wieder die gleiche Frage, woher wissen wir, dass es Johannes ist? Also ich bin der festen Überzeugung, das war der Apostel Johannes. Aber auch hier finden wir kein Mal das Wort oder den Namen Johannes im ganzen Brief. Es beginnt eben, wie auch im zweiten Johannesbrief, mit dem Wort Ältester. Also der Älteste schreibt. Es kann das Amt sein des Ältesten, es kann aber auch das hohe Alter sein. Vermutlich, sagte ich letzte Woche schon, schwingt hier beides mit. Und es gibt erstaunliche oder interessante Parallelen vom zweiten Johannesbrief und dritten Johannesbrief. Ich habe euch das mal in einer Übersicht mitgebracht. Und zwar seht ihr dort eine Gegenüberstellung vom zweiten und dritten Johannesbrief von Auszügen, nicht von dem gesamten Brief. Aber die sind ja beide sehr, sehr kurz. Und dort seht ihr, was an Parallelen dort zu erkennen ist. Gerade zu Beginn des Briefes und am Ende des Briefes gibt es ganz viele Formulierungen, ja, die äußerst ähnlich sind. Ne, der Älteste schreibt, dann schreibt er an Personen, die er liebt in der Wahrheit im Vers 1. Dann schreibt er davon, dass er sich sehr gefreut hat. Worüber? Dass sich halt Kinder oder der Gaius, dass der in der Wahrheit wandelt. Und dann am Schluss sagt er dann, er hätte noch viel zu schreiben, will es aber jetzt nicht mehr weiter in einen Brief machen, sondern das Ganze lieber persönlich machen. Und wenn wir das so gegenüberstellen, stellen wir fest, das muss der gleiche Autor sein. Also definitiv, zweiter und dritter Johannes kommen vom gleichen Autor. Und auch zum ersten Johannesbrief oder zum Johannesevangelium sind so viele Parallelen. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass es vom Apostel Johannes kommt. Auch die Kirchengeschichte hat das bestätigt. Origenes hat hier und damals also angemerkt, dass es hier und da Zweifel gab, dass Leute gesagt haben, ob es da wirklich vom Apostel Johannes ist. Aber es gab niemals einen anderen Autor, der genannt wurde, wer es denn hätte geschrieben haben können. Und von daher ist das auch eher eine Bestätigung aus der Tradition der alten Kirche. An wen richtet sich dieser Brief? Also wer ist der Adressat dieses kurzen Briefes? Das ist ein gewisser Gaius. Der wird im Vers 1 der geliebte Gaius genannt. Wir finden im Neuen Testament einige Gaiusse. Zum Beispiel einen, der aus Mazedonien kam. Das war ein Reisegefährte von Paulus, als er in Ephesus da unterwegs war, Apostelgeschichte 19. Wir sehen einen Gaius aus Derbe, der hat die Spende nach Jerusalem gebracht, Apostelgeschichte 20. Und wir sehen einen Gaius aus Korinth, der dort der Gastgeber der Gemeinde war in Korinth. Also in seinem Haus haben die sich versammelt, Römer 16. Vermutlich ist es keiner von diesen dreien Gaiussen, weder aus Mazedonien noch Derbe noch aus Korinth. Der Name Gaius kam sehr häufig vor und wahrscheinlich haben wir hier einen neuen Gaius vor uns. Die Beziehung von Johannes und Gaius ist auch sehr liebevoll. Im Vers 1 sehen wir, dass er also ihn liebt in der Wahrheit. Vers 2 spricht er ihn als Geliebten an. Vers 5 spricht er ihn als Geliebten an. Und Vers 11 spricht er ihn auch als Geliebten an. Also die beiden kennen sich offensichtlich sehr gut und haben ein sehr inniges, liebevolles Verhältnis zueinander. Wahrscheinlich kommt er aus einer Gemeinde in Kleinasien, dort, wo auch die sieben Sendschreiben-Gemeinden beheimatet waren, Ephesus und so weiter, also in der heutigen Türkei irgendwo angesiedelt, der Gaius vermutlich. Ja, zum Abfassungsort und zur Abfassungszeit ist das Gleiche zu sagen wie beim zweiten Johannesbrief auch, wahrscheinlich aus Ephesus verfasst und vermutlich in den frühen 90er Jahren, aber das ist auch jetzt nicht so relevant. Was war der Anlass, also der Auslöser gewissermaßen, dass Johannes diesen Brief schreiben musste? Da kann man zwei Dinge sagen, nämlich einmal die fehlende Gastfreundschaft gegenüber Missionaren. Also offensichtlich gab es da ein Problem, dass Missionare nicht unterstützt wurden und es gab Machtmissbrauch innerhalb der Gemeinde. Da war jemand, der hat sich aufgespielt und das waren die Dinge, die Johannes bewegt haben, diesen Brief dann eben zu schreiben, um diese Probleme auch dann zu lösen in der Gemeinde. Und seine Absicht ist damit natürlich dann auch eng verbunden. Er will einen richtigen Umgang mit Missionaren ja sehen und gibt da diesbezüglich ein paar wichtige Anweisungen weiter, wie man mit Reisepredigern, mit Missionaren umzugehen hat. Dann noch kurz zu den Besonderheiten dieses kurzen Briefes. Auch hier finden wir wieder, wie im zweiten Johannesbrief, eigentlich alle typischen Merkmale von einem Brief. Anders als beim ersten Johannesbrief, der eher so eine Lehrpredigt ist. Und es ist wahrscheinlich das kürzeste Buch des Neuen Testaments. Eine Zeile kürzer als 2. Johannes, also im griechischen Original. Wie gesagt, in der deutschen Ausgabe seht ihr das 2. und 3. Johannes. Sind bei mir in der Ausgabe so gut wie identisch. Auf jeden Fall beide sehr, sehr kurz. Auf jeden Fall sind das die beiden kürzesten Bücher des Neuen Testaments. Und damit auch fast der Bibel, weil Obadja hat ja im Alten Testament auch eins, hat aber 21 Verse, ist wahrscheinlich ein bisschen länger. Und in diesem Brief werden im Gegensatz zum zweiten Johannesbrief Namen genannt. Im zweiten Johannesbrief kam kein einziger Name vor. Im dritten Johannesbrief sind es drei Namen, und zwar Gaius, Diotrephes und Demetrius. Und die kommen halt Stück für Stück hier nacheinander in dem Brief vor. Und es ist eben ein persönlicherer Brief als der zweite. Und auch hier finden wir keine alttestamentlichen Zitate oder Anspielungen. Vielleicht im Vers 12, aber vielleicht. Und noch zum Schluss die Gliederung dieses kurzen Briefes, wieder in drei Teile geteilt: Briefanfang, Briefkorpus und Briefschluss. Also ganz typisch im Briefanfang, ne, da finden wir den Verfasser, den Adressaten und die typischen Grüße, die ersten zwei Verse. Dann den Briefkorpus, so das Hauptgericht der Mahlzeit, könnte man sagen. In drei Teile geteilt, Ermutigung für Gaius, das ist nochmal der längste Teil, ist ja auch der Adressat, Tadel für Diotrephes und Lob für Demetrius und am Ende drei Verse der Briefschluss, da gibt es nochmal abschließende Grüße von Johannes. Also wo der Schwerpunkt drauf liegt, ist dann eben der Briefkorpus, die Verse 3 bis 12, der Hauptteil. Gut, wir fangen mal an mit dem Inhalt dieses Briefes, mit dem Briefanfang, Verfasser, Adressat und Grüße. Dort heißt es, der Älteste, dem geliebten Gaius, den ich liebe, in der Wahrheit. Geliebter, ich wünsche, dass es dir in allem wohlgeht und du gesund bist, wie es deiner Seele wohlgeht. Ja, also wir finden erstmal in Vers 1, den Autor, wer hat es geschrieben, und den Adressaten, an wen ist es geschrieben. Und der Autor nennt hier den Verfasser, er nennt sich hier selbst, er stellt sich hier vor als der Älteste, haben wir schon gesagt, worauf das hindeutet. Und er nennt hier auch den Adressaten. Es geht ja der Brief an einen gewissen Gaius. Und Johannes hatte ja eine aufrichtige Liebe diesem Gaius gegenüber. Ein enges Verhältnis ist ja erkennbar. Ne? Dem geliebten Gaius, den ich liebe in der Wahrheit. Und im Vers 2 kommt dann der Gruß. Und hierbei fällt auf, dass der typische Gruß fehlt. Also gerade, wenn wir das vergleichen mit den paulinischen Briefen, Gnade und Friede und so weiter, manchmal die Barmherzigkeit noch mit dabei. Das war im zweiten Johannesbrief auch anders. Da ist der, fällt der Gruß deutlich länger aus. Dieser Part fällt hier weg. Also normalerweise beginnt es ja mit A schreibt an B, Gruß zuvor und dann nochmal so ein kurzer Wunsch oder so. Der kann auch mal ein bisschen länger ausfallen. Und hier fällt eigentlich der Gruß weg, aber der Wunsch ist trotzdem da. Und da heißt es nämlich, Geliebter, ich wünsche, dass es dir in allem wohlgeht und du gesund bist, wie es deiner Seele wohlgeht. Und ich finde, das ist ein sehr bemerkenswerter Wunsch. Also hier wird Gaius gewünscht, dass es ihm gut geht, dass er auch gesund ist, schreibt Johannes. Also wir können davon ausgehen, es ist nicht so ganz klar, dass Gaius krank gewesen ist. Und dann ist es total spannend, wie Johannes das hier formuliert. Also Gaius soll es körperlich, gesundheitlich, leiblich, ne, soll es körperlich so gut gehen, wie es seiner Seele gut geht. Also offensichtlich war es mit seiner Seele alles tipptopp. Also da war seine seelische Verfassung war richtig super, nur seine körperliche Verfassung war schwierig. Also er war irgendwie vielleicht krank, aber ihm ging es geistlich in der Beziehung zu Gott, ging es ihm super. Und er sagt ihm, so wie es deiner Seele gut geht, so wünsche ich dir, dass es auch deinem Körper wieder gut geht und dass diese Krankheit vielleicht wieder weggeht. Also der Seele ging es ausgezeichnet und der Körper soll jetzt hinterher nachziehen. Da habe ich mich gefragt, würde ich oder würdest du es dir wünschen, dass dein leibliches Empfinden deinem Geistlichen entspricht? Also nicht umgekehrt, sondern dass es dir körperlich so gut geht, wie es deinem geistlichen Zustand entspricht. Also wenn es dir jetzt körperlich so gut gehen würde, exakt gleich wie deinem geistlichen Zustand, wie wäre denn dann dein körperlicher Zustand? Also bist du geistlich quasi fit oder bist du geistig krank? Weil das ist ja das, was Johannes hier aussagt, ne? Der wünscht ihm, dass es ihm körperlich so gut geht, wie es eben geistlich oder auch seelisch gut geht. Ich finde es bemerkenswert, dass Johannes hier ganzheitlich interessiert ist an Gaius. Also er ist interessiert an seinem geistlichen, seelischen Wohlbefinden, das ist klar, aber auch an seinem körperlichen. Also er trennt das nicht voneinander. Er sieht den Gaius ganzheitlich als ganzen Menschen. Und ich denke, auch wir sollten uns daran orientieren, dass wir daran interessiert sind, wie es unseren Geschwistern geht. Und das in beiden Richtungen. Dass wir daran interessiert sind, zu gucken, wie geht es ihnen geistlich? Sind sie mit dem Herrn unterwegs? Geht es ihnen geistlich gut? Aber auch, wie geht es ihnen körperlich? Sind sie gesund? Gibt es irgendwelche Probleme? Haben sie Schmerzen? Wo drückt der Schuh? Also Johannes ist da an beidem interessiert. Und er zeigt seine Liebe hier, indem er sich um den Gaius sorgt. Und noch eine letzte Bemerkung dazu. Offensichtlich war Gaius ein vorbildlicher Christ, das werden wir gleich noch sehen, in den Versen 3 bis 8, also Johannes, stellt ihm ein super Zeugnis aus. Offensichtlich war er ein geistlich vorbildlicher Christ und trotzdem krank. Ja, also das widerspricht ganz deutlich dem sogenannten Wohlstandsevangelium, also nachdem man halt, wenn man gläubig wird, gesund und reich werden würde, was so in der charismatischen Szene oft propagiert wird. Das widerspricht ihm hier ganz deutlich. Gaius war mit Jesus unterwegs, aber trotzdem ging es ihm gesundheitlich nicht gut. Also Christen können erkranken und wir haben jetzt kein Recht auf Gesundheit oder auf Reichtum. Ja, so viel erstmal zum Briefanfang. Dann kommen wir zum Briefkorpus, das sind die Verse 3 bis 12. Und Johannes kommt dann also zum Hauptteil, zur Hauptspeise seines Briefes. Und er zeigt dann sein Anliegen, worum es hier dann gehen soll. Und es geht in dem Brief um drei Männer. Und die werden ganz unterschiedlich bewertet, im Prinzip positiv, negativ und wieder positiv. Schauen wir uns mal den ersten Mann an. Es geht um die Ermutigung für Gaius, die Verse 3 bis 8. Also der Adressat Gaius ist der erste, der hier thematisiert wird. Denn ich habe mich sehr gefreut, als Brüder kamen und für deine Wahrheit Zeugnis gaben, wie du in der Wahrheit wandelst. Eine größere Freude habe ich nicht als dies, dass ich höre, dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln. Geliebter, treu handelst du in dem, was du an den Brüdern, sogar an Fremden tust. Sie haben vor der Gemeinde von deiner Liebe Zeugnis gegeben und du wirst wohltun, wenn du sie zur Reise ausstattest, wie es Gottes würdig ist. Denn für den Namen sind sie hinausgegangen und sie nehmen nichts von den Heiden. Wir nun sind schuldig, solche aufzunehmen, damit wir Mitarbeiter der Wahrheit werden. Also ich finde, das sind echt bemerkenswerte Verse, total spannende Verse. Wir beginnen mit dem Leben in der Wahrheit. Das sind die Verse 3 bis 4, Leben in der Wahrheit. Also Johannes hat jetzt von dritter Seite etwas gehört. Und das ist, muss nicht immer schlecht sein, wenn jemand etwas über eine andere Person erzählt. Er hat was Positives über Gaius gehört. So beginnt er ja Vers 3. Denn ich habe mich sehr gefreut, als Brüder kamen und für deine Wahrheit Zeugnis gaben, wie du in der Wahrheit wandelst. Also wahrscheinlich haben diese Brüder, die zu Johannes gekommen sind, Gaius Gastfreundschaft genossen. Das werden wir gleich sehen. Da war der Gaius überragend gut unterwegs. Und sie haben die Gastfreundschaft wahrscheinlich oder irgendetwas Positives von Gaius wahrgenommen und erlebt am eigenen Leib. Und davon haben sie dann Johannes erzählt. Und weiter lesen wir, oder was erzählen sie denn? Ja, sie sagen, dass Gaius ein Mann der Wahrheit war. Und er ließ sich von der Wahrheit bestimmen. Auch das haben wir im zweiten Johannesbrief schon gesehen. Dass es heißt, ich habe mich sehr gefreut, dass ich von deinen Kindern einige gefunden habe, die in der Wahrheit wandeln. Und Gaius ist auch so einer, der in der Wahrheit wandelt. Und das war Johannes so wichtig, deswegen sagt er ja auch sogar in Vers 4, eine größere Freude. Also es gibt nichts, wo ich mich mehr freue, als wenn ich Leute sehe, die in der Wahrheit wandeln. Und das hat Johannes Herz so richtig zum Leuchten gebracht. Also Gaius war ein Mann der Wahrheit und er ließ sich also von der Wahrheit bestimmen. Wir haben letztes Mal schon gesagt, das bedeutet eigentlich nichts anderes. Der lebt so wie Jesus. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus ist die Wahrheit. Und er lebt so, wie die Bibel es sagt. Dein Wort ist Wahrheit, sagt Jesus über die Bibel. Also sie leben so wie Jesus nach der Bibel. Also der Gaius lässt sich von der Wahrheit bestimmen. Und sein Leben stand eben auch im Einklang mit der Wahrheit, an die er glaubte. Also das war wieder nichts Theoretisches. So, ich glaube an etwas und lebe aber etwas ganz anderes. Nein, er wandelt in dieser Wahrheit. Also er setzt das um, was er als Wahrheit erkannt hat mit dem Verstand. Worte und Taten passen bei Gaius zusammen. Und darüber ist Johannes komplett aus dem Häuschen, könnte man sagen. Und dann im Vers 4, den habe ich eben schon gelesen, nennt er dann seine größte Freude, wenn er hört, dass seine Kinder in der Wahrheit wandeln. Er nennt hier diese Nachfolger Jesu meine Kinder. Das sind nicht seine leiblichen Kinder, das macht Paulus ja auch öfter. Das sind geistliche Kinder. Also vermutlich sind sie durch ihn zum Glauben gekommen oder sie sind ihm anvertraut. Er ist ja der Älteste, also der Hirte für seine Schafe und er nennt sie meine Kinder. Also er kümmert sich um sie so, als ob es seine wirklichen Kinder wären. Ja, und wir sehen hier, seine größte Freude ist, wenn seine Kinder eben im Glauben wachsen und Gott gehorsam sind. Und da sehen wir auch wieder eine Parallele zu Paulus. Ihr erinnert euch vielleicht an die Predigt vor kurzem, die ich gehalten habe, wo es um die Nachsorge für geistliche Babys ging, wo Paulus auch zeigt, dass wie sehr er sich kümmert um diese neuen Gläubigen, diese zarten Pflänzchen, diese geistlichen Babys. Und er investiert alles und will, dass sie wachsen. Und Johannes ist da genauso unterwegs. Und er sagt, boah, es gibt nichts Faszinierendes für mich, nichts, was mein Herz höher schlagen lässt, wenn Leute im Glauben, in der Liebe zu Jesus Fortschritte machen. Also da sind Johannes und Paulus absolut auf einer Linie unterwegs. Also das war der erste Teilaspekt bei Gaius, sein Leben in der Wahrheit und was Paulus Johannes eben zur großen Freude bringt. Und dann kommen wir so langsam zu dem Punkt, den Johannes hier weitergeben will. Und zwar kommen wir zum Lob für die Gastfreundschaft. Verse 5 bis 6a. Johannes lobt diesen Gaius hier für seine Gastfreundschaft den Missionaren gegenüber. Vers 5. Geliebter, treu handelst du in dem, was du an den Brüdern, sogar an Fremden tust. Also irgendetwas hat Gaius gemacht, von dem man andere positiv berichtet haben. Und er hat sich irgendwelchen Brüdern gut verhalten. Und Johannes sagt sogar, es waren fremde Brüder. Also du kanntest diese Männer noch nicht mal. Sie waren dir fremd und trotzdem hast du ihnen Gutes getan. Und durch seinen Dienst zeigt Gaius mehrere Dinge. Und zwar schauen wir mal in Vers 5. Da heißt es, also Johannes sagt, Geliebter, treu handelst du in dem. Also das, was Gaius tut, zeigt seine Treue. Und in Vers 6a heißt es, sie haben vor der Gemeinde von deiner Liebe Zeugnis gegeben. Also das, was Gaius getan hat, zeigt seine Treue. Also er hat das offensichtlich anhaltend gemacht, dauerhaft. Er war treu in dem, zuverlässig. Und es zeigt seine Liebe. Also er hat seine ganze Liebe durch diese praktische Hilfeleistung jemandem zeigen können. Also er zeigt durch die Gastfreundschaft seine Treue und seine Liebe. Was hat Gaius jetzt ganz konkret gemacht? Also er hat fremde Geschwister bei sich aufgenommen. Er hat sie bei sich zu Hause beherbergt. Ja, und dieses Handeln war hier komplett von Liebe geprägt. Gaius nimmt Leute bei sich auf, die er gar nicht kennt. Bist du auch bereit zu so etwas? Würdest du dein Haus öffnen, Menschen bei dir wohnen lassen, andere Christen, auch andere Menschen, die vielleicht finanziell in Not sind oder die eine Reisetätigkeit haben, die irgendwie unterwegs sind und eben eine Herberge brauchen? Bist du bereit dazu? Klar, es gibt Hotels und so, das gab es damals aber auch schon. Bist du bereit, sind wir bereit, unser Haus zu öffnen, sind wir bereit, dadurch Menschen unsere Liebe ganz praktisch zu zeigen. Gaius war so ein Mann. Der hat seine Tür aufgemacht, hat die Missionare beherbergt, hat sie ausgestattet mit allem, was sie brauchten und sie dann weiter befohlen und dann nach den nächsten Ausschau gehalten. Und diese Missionare, die dann unterwegs waren und von Gaius aufgenommen wurden, die haben auch wiederum davon berichtet. Also das sehen wir hier permanent. Gaius tut etwas an anderen Christen und sie berichten dann anderen wiederum darum, was Gaius so Gutes gemacht hat. Im Vers 6 heißt es, sie, also diese fremden Brüder, die umhergezogen sind, sie haben vor der Gemeinde von deiner Liebe Zeugnis gegeben. Also sie haben freudig darüber Auskunft gegeben, was Gaius da jetzt so Positives gemacht hat. Und daran sehen wir, es ist nicht verwerflich, es ist sogar legitim, andere Geschwister auch öffentlich zu loben. Das haben die hier genau gemacht. Es geht hierbei nicht um Gaius, um seine Ehre. Nein, es geht darum, dass Gott geehrt wird für das, was Gaius Positives an Missionaren tut. Und was auch noch ein wichtiger Aspekt ist, die Gemeindeglieder, die erhalten positive Vorbilder. Weil die erfahren ja nicht alles, was der Gaius da jetzt in seinem Haus gemacht hat. Nicht, dass sie es unbedingt wissen müssten, damit sie denken, oh wow, wie toll ist Gaius. Nee, sondern dass sie nachher denken, wow, wie toll ist Jesus, dem Gaius dient. Aber damit sie auch ein positives Beispiel sehen, an dem sie sich orientieren können. Weil wir Menschen brauchen gute Vorbilder. Und wenn das keiner mitkriegt, dann kann sich auch keiner an Gaius positivem Verhalten orientieren. Und so sagen sich die Missionare, hey, das sollen doch alle wissen. Was Gaius hier tut und vielleicht nehmen sich auch gerade die jungen Gläubigen ein Beispiel daran und denken, oh, jo, stimmt, Gaius, das ist so ein richtiger Mann des Glaubens, er nimmt die Missionare auf, jo, das sollten wir wohl auch tun, also machen wir das auch und sie nehmen sich ein positives Beispiel und letzten Endes kriegt Gott die Ehre für diese Gastfreundschaft. Das war also das Lob für die Gastfreundschaft, das Johannes erst einmal Gaius weitergibt und das ist verbunden dann mit einer Bitte um erneute Gastfreundschaft. Das sind die Verse 6b bis 8. Und zwar lobt Johannes erst einmal Gaius und sagt ihm, ich habe sehr Gutes gehört, du bist ein gastfreundlicher Mensch, du unterstützt die Missionare und jetzt bitte ich dich, mach das bitte weiter. Das ist gut, genau so sollst du fortfahren. Ja, in Vers 6b heißt es, und du wirst wohltun, wenn du sie zur Reise ausstattest, wie es Gottes würdig ist. Also Johannes bittet Gaius, auch in Zukunft für Gäste da zu sein. Auch in Zukunft werden Reiseprediger kommen und ihre Missionstätigkeit fortsetzen wollen. Und sie brauchen dann eine Herberge. Und Johannes sagt, hey, mach das bitte. Kümmere dich um diese Menschen. Und dann finde ich total spannend, wie Johannes das hier formuliert, auf welche Art und Weise Gaius das hier tun soll. Du wirst wohl tun, wenn du sie zur Reise ausstattest, und jetzt kommt es, so wie es Gottes würdig ist. Also im Prinzip sagt er, nur großzügige Gastfreundschaft ist vor Gott würdig. Also gib denen wirklich richtig viel mit, kümmere dich so gut es geht um diese Menschen, denn das ist würdig für den Gott, für den sie unterwegs sind. Und das bringt Gott wieder Ehre. Also statte sie so aus, wie es Gottes würdig ist. Hey, das sind Diener im Namen des Herrn. Willst du die da auf dem Boden schlafen lassen und du schläfst auf dem Bett? Willst du denen so einen Hungerlohn geben? Nein, versorg die richtig. Das sind Diener des Herrn und das ist würdig für den Gott, für den sie eben unterwegs sind. Und was ist der Grund für diese Großzügigkeit, die hier als Ideal dargestellt wird oder auch verlangt wird? In Vers 7 heißt es, denn für den Namen sind sie hinausgegangen und sie nehmen nichts von den Heiden. Also sie sind für den Namen ausgezogen. Das heißt natürlich für den Namen Jesu. Also sie sind im Auftrag Jesu unterwegs. Das ist der Grund. Sie sind nicht irgendwie Abenteurer, die mal durchs Land ziehen wollen und gucken, wie schön jetzt die heute der damalige Türkei war. Das sind nicht Leute, die irgendwie einfach nur Verwandte oder Freunde besuchen wollten. Das war nicht das Ziel ihrer Reise. Das Ziel ihrer Reise war, den Namen Jesu zu verkünden, wo Leute diesen Namen noch nicht kennen. Die wollten das Evangelium zu den Menschen bringen, damit auch sie errettet werden, weil sie Jesu Auftrag, den er uns in Matthäus 28 und an vielen anderen Stellen gegeben hat, umsetzen wollten. Also es sind Prediger im Namen Jesu unterwegs. Sie haben ihr Zuhause verlassen, haben ihre Familien zu Hause gelassen, ihre Freunde, ihre Gemeinde, alles haben sie hinter sich gelassen, um als Reiseprediger durchs Land zu ziehen, um Menschen für Jesus zu gewinnen. Ja, und diese Menschen erhalten keine Unterstützung von Heiden. Oder sie haben sich auch bewusst dazu entschieden, in diesem Fall von Heiden nichts anzunehmen und deswegen müssen eben die Christen da mit reinspringen und diese Menschen ja unterstützen, weil diese Menschen werden ja nicht Millionen angespart haben, dass es ihnen erlauben würde, einfach ohne Arbeit fulltime unterwegs zu sein als Missionare. Das heißt, sie hatten einen Job, haben den aufgegeben und hatten dementsprechend auch keine finanzielle Grundlage mehr. Und Johannes sagt, diese Männer müssen wir unterstützen, wenn sie da unterwegs sind, um von Jesus zu erzählen. Und dann kommt Vers 8, der das Ganze nochmal auf die Spitze getrieben formuliert. Wir nun sind schuldig, solche aufzunehmen, damit wir Mitarbeiter der Wahrheit werden. Und ich glaube, dieser Vers hat es echt in sich. Wir nun sind schuldig, solche Missionare im Auftrag des Herrn aufzunehmen, damit wir Mitarbeiter der Wahrheit werden. Das bedeutet für Gaius damals, aber auch für uns heute, wir als Gemeinde sind hier angesprochen. Wir müssen Missionare aussenden aus unserer Mitte. Das ist ja auch Teil des Missionsauftrags. Das fordert ja Gott von uns. Also wir müssen Missionare aussenden und dann sind wir auch dafür zuständig, diese Missionare zu versorgen. Dass sie das bekommen, was sie brauchen, damit sie ihren Lebensunterhalt bestreiten können. Und deswegen spenden wir als Gemeinde für Missionare. Wir senden eigene Missionare aus, gucken auch mal wieder in anderen Gemeinden, wen wir kennen, wen wir unterstützen können. Und gerade Missionare, die aus der Gegend hier kommen, aus Nachbargemeinden, unterstützen wir auch gerne oder arbeiten auch mit anderen Missionaren zusammen. Und das ist unsere Pflicht. Also Johannes sagt es, deutlicher geht es nicht. Wir nun sind schuldig, solche aufzunehmen. Nun haben wir jetzt nicht mehr den Fall, dass Reiseprediger jetzt umherziehen und bei uns dann durchkommen und dann weiterziehen, weil hier schon genug Evangelium ist, weil wir schon ein erreichtes Gebiet sind. Das heißt, es kommen nicht mehr Missionare zu uns und müssen dann hier weiterreisen. Diesen Fall werden wir so nicht haben, ziemlich wahrscheinlich. Aber das lässt sich eins zu eins übertragen zu Missionaren, die wir eben aussenden, damit sie woanders hingehen, also von hier sozusagen wegschicken. Also als Gemeinde ist das unser Auftrag. Klar, wir haben unser Haus, wir haben unsere Projekte, unsere Programme und unsere Investitionen, aber wir müssen immer gucken, und das machen wir auch, von dem, was wir ausgeben, dass Missionare von unserer Gemeinde unterstützt werden. Und das ist ein absolut wichtiger Faktor. Und das wollen wir und werden wir auch auf jeden Fall so beibehalten, weil es ganz deutlich in der Bibel so gelehrt wird. Aber auch mal runtergebrochen auf uns Einzelpersonen, auch als Privatpersonen, ist es unser Auftrag, für Missionare einzustehen und sie zu unterstützen. Und da möchte ich jetzt dich auch mal fragen, du brauchst es jetzt auch nicht laut sagen, aber wie es mit deinen finanziellen Unterstützungen aussieht. Also ich habe mir heute nochmal unsere Daueraufträge so angeschaut, wie das eigentlich so genau aussieht, wer jetzt eigentlich wie viel kriegt. Da laufen ja immer so viele Buchungen übers Konto, man hat ja gar nicht mehr so den Überblick, was passiert da eigentlich so. Und habe ich mir nochmal genau angeschaut und auch hier und da wieder Anpassungen vornehmen müssen, weil ich gemerkt habe, wir sind schuldig, solche Mitarbeiter aufzunehmen und zu versorgen. Und wir haben Geld und wir haben Geld übrig und auch nicht, aber wir müssen damit Missionare unterstützen. Und deswegen überprüf mal deine Daueraufträge, was da so von deinem Konto regelmäßig runtergeht und guck mal, ob du da noch Steigerungspotenzial findest, ob du noch Missionare mit unterstützen kannst, damit Gottes Reich auch weltweit gebaut werden kann. Das können Missionswerke sein, das können einzelne Missionare sein, das können einzelne Projekte sein, das können Bibelschulen sein, das kann all das sein, was irgendwie im Bereich Mission zu tun hat. Das können auch sozialdiakonische Projekte sein, wo man Menschen ja eben ganz praktisch hilft, wo es um Hunger, um Elend, um Katastrophen, um Krieg geht, aber wir sind dafür zuständig, wir sind es schuldig, mit unserem Geld auch Missionare zu unterstützen. Genau. Und dann kommt noch ein Nachsatz hier bei Johannes im Vers 8, also ne, wir sind nun schuldig, solche aufzunehmen, und jetzt der Zweck, damit wir Mitarbeiter der Wahrheit werden. Und auch das ist wieder ein total spannender Gedanke. Durch Gastfreundschaft oder eben übertragen durch Spenden an Missionare wird man Teil der Missionsarbeit. Also Missionare brauchen ja Versorgung, sie brauchen Geld, sie brauchen Gebet und so. Und die sind quasi die Speerspitze, die ganz vorne dann bei den Unerreichten zum Beispiel stehen. Aber sie könnten das niemals alleine tun. Das heißt, im Hintergrund stehen ganz, ganz viele Menschen, die sie versorgen. Und indem man für Missionare spendet, sagt Johannes, wird man Mitarbeiter der Wahrheit. Das heißt, man ist quasi selber Missionar, wenn man sein Geld gibt, damit andere Missionare dort das Evangelium verkünden. Man wird Teil dieses großen Projekts. Und genau das ist auch das, was die Missionare uns auch dann immer wieder sagen. Wir sind hier in diesem Land, wir dienen dort, verkünden das Evangelium, aber ihr sendet uns, ihr finanziert uns und ihr seid genauso Teil dieser Missionsarbeit, indem man sein Geld gibt, indem man das ermöglicht, dass die Menschen eben rausgehen können. Spannend ist hier die Parallele zum zweiten Johannesbrief. Dort wurde ja gesagt, die Irrlehrer soll man eben natürlich nicht unterstützen. Man soll ihnen nicht mal ein Podium bieten, sie gar nicht zu sich nach Hause einladen, wo sie ihre Irrlehren verbreiten können. So von wegen, Jesus sei irgendwie Gott, aber nicht Mensch oder nur Mensch, aber nicht Gott oder was auch immer, die ja so falsche Lehren über Jesus erzählen. Die sollen gar nicht die Möglichkeit haben. Man soll sie nicht willkommen heißen, sie nicht grüßen, sie einladen zu sich nach Hause oder auch in die Gemeinde. Auf gar keinen Fall. Weil, die Begründung, man macht sich schuldig an ihren bösen Werken. Und seht ihr, genau das Gleiche sehen wir hier im Positiven. Also unterstützt du ihr Lehrer, dann bist du schuldig an dem, was sie dort verbreiten an falschen Lehren. Unterstützt du Missionare, die das Evangelium von Jesus verkünden, dann bist du Teilhaber, Mitarbeiter der Wahrheit. Also man ist genauso Mitarbeiter sozusagen in der Mission, indem man das Ganze mit seinen finanziellen Mitteln unterstützt. Also total spannend, dieser Gedanke. Weil der Gastgeber, der unterstützt den Missionar und der identifiziert sich mit ihm und mit seinem Dienst und steht dann also hinter ihm. Genau, und wenn man das so auf die Spitze formulieren würde, könnte man sagen, der zweite Johannesbrief, der verbietet Gastfreundschaft bei falschen Lehrern. Ich hoffe, das ist letzte Woche deutlich geworden. Der dritte Johannes, der fordert Gastfreundschaft bei richtigen Lehrern. Ja, und wie prüft man jetzt, was ist falsch, was ist richtig? Da haben wir es in 2. Johannes 7 gesehen, denn viele Verführer sind in die Welt hinausgegangen, die nicht Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennen. Dies ist der Verführer und der Antichrist. Das ist das Prüfkriterium. Es gibt noch weitere, aber das ist ein ganz zentrales, wie ist die Stellung zu Jesus Christus? Und dann diese falschen Lehrer soll man ignorieren, ihnen keine Unterstützung in keiner Form weitergeben. Aber die richtigen Lehrer, die Jesus als wahren Gott und wahren Mensch, als Retter der Menschen verkünden, die soll man unterstützen und Gastfreundschaft ihnen gegenüber zeigen. Und das ist auch eine Ermutigung an uns alle. Da sind wir alle gefragt, Gastfreundschaft zu sein, gastfreundlich zu sein zu richtigen Lehrern und sich auch mit dem, was Gott uns geschenkt hat, an finanziellen Mitteln auch dann zu unterstützen. Das war die Ermutigung für Gaius. Und wir kommen dann zum zweiten Menschen, zur zweiten Person. Es geht um den Tadel für Diotrephes, die Verse 9 bis 10. Also während Gaius ein absolut positives Zeugnis erhält, erhält Diotrephes ein durchweg negatives. Ich habe der Gemeinde etwas geschrieben, aber Diotrephes, der gern unter ihnen der Erste sein will, nimmt uns nicht an. Deshalb, wenn ich komme, will ich seine Werke in Erinnerung bringen, die er tut, indem er mit bösen Worten gegen uns schwatzt. Und sich hiermit nicht begnügend, nimmt er selbst die Brüder nicht an und wehrt auch denen, die es wollen, und stößt sie aus der Gemeinde. Also während Gaius gelobt wird, wird Diotrephes öffentlich in diesem Brief getadelt. Vermutlich war Diotrephes Ältester in der Gemeinde. Das wird nicht ganz klar, aber im Vers 10 wird ja irgendwie erwähnt, dass er Leute aus der Gemeinde schmeißt. Das ist vermutlich nicht anders möglich, als dass er die Ältestenfunktion innehatte. Aber auch das ist nur eine Vermutung. Was war jetzt das Problem bei Diotrephes? Was war sein Fehlverhalten? Wir finden da eine ganze Reihe. Ich habe euch das mal aufgelistet. Er möchte die alleinige Macht haben. Ja, es heißt, er will der Erste sein. Er ignoriert Johannes' Bitten, also er nimmt ihn nicht an. In Vers 9c heißt es, er nimmt uns nicht an, also Johannes und seine Leute. Drittens, er verleumdet die Missionare mit bösen Worten. Da heißt es, dass er mit bösen Worten gegen uns schwatzt. Bei manchen Übersetzungen heißt es auch, er lügt über uns. Viertens, er weigert sich, die Reisemissionare aufzunehmen. Und fünftens, er hindert auch andere daran, Missionare aufzunehmen. Also wir merken hier, Diotrephes ist so ein klassischer Machtmensch. Er hat wahrscheinlich eine höhere Position, wie auch immer man das bezeichnen mag, in der Gemeinde. Und er möchte gerne der Erste sein. Also das ist das, worauf Diotrephes abzielt. Also ihm geht es nicht um Gott, es geht ihm nicht um die Menschen. Er möchte das Sagen haben. Er möchte die Macht haben und sagen, wie es dort weitergeht. Er will der Erste sein. Und um diesen Stand, diesen Status zu erhalten, muss er irgendwie gewisse Aktionen, Aktivitäten weiter verfolgen. Und zwar sieht das dann hier ganz praktisch aus, dass er eben auf Johannes, den Apostel, nicht hört und ihn nicht annimmt und dann auch noch schlecht über diese Missionare redet. Also vielleicht ist das Konkurrenz für ihn. Also er will ja der Erste sein und dann kommt Johannes, ja, dieser Apostel da, der alte Mann, und dann kommen irgendwelche Missionare und nachher wollen die auch noch was sagen und vielleicht schwindet dann mein Einfluss und meine Macht. Und er denkt sich irgendwelche Lügen aus, er verleumdet diese Missionare und erzählt etwas Falsches über sie. Und dann tut er genau das, was Gaius, also er tut genau das nicht, was Gaius getan hat. Nämlich, er weigert sich, diese Missionare aufzunehmen. Gaius war ein Top-Gastgeber, hat diesen Missionaren Unterschlupf gewährt, sie versorgt mit allem, was sie brauchten. Der Diotrephes tat das Gegenteil. Er weigert sich, diese Missionare aufzunehmen. Und als ob das noch nicht schlimm genug ist, heißt es ja auch noch, und sich hiermit nicht begnügend, nimmt er selbst die Brüder nicht an und wehrt auch denen, die es wollen, und stößt sie aus der Gemeinde. Also er selber sagt, nee, diese Missionare nehme ich nicht auf. Und dann hört er, ach, meine Nachbarn, die wollen den Missionar aufnehmen, dann hindert er sie daran und will sie aus der Gemeinde schmeißen. Also er will alles dafür tun, dass diese Missionare nirgendwo unterkommen können. Und Johannes sagt, Deshalb, wenn ich komme, will ich seine Werke in Erinnerung bringen. Vers 10. Also Johannes kündigt hier in diesem Brief ein klärendes Gespräch an. So geht das nicht. Und er sagt, dieses Verhalten, dieses schlechte Verhalten, und es wird sehr deutlich, welche Sünden hier Diotrephes aufgehäuft hat, und er wird dieses Verhalten thematisieren. Diotrephes wäre also gern der Erste gewesen. Jesus kannte diese Problematik. Er hatte mit Jüngern zu tun, die das auch wollten. Er sagt ihnen ja, ich werde sterben und so weiter. Und dann fragt er, worüber habt ihr gerade gesprochen? Und dann ging es halt darum, ja, wer ist denn der Größte von uns? Also worüber die Jünger da eben diskutiert haben, das war ihnen ganz wichtig. Wer ist jetzt der Wichtigste hier unter den Jüngern? Wer ist der Größte? Und Jesus gibt ja eine Antwort. Und die sollte sich der Diotrephes auch zu Herz nehmen. Was muss man denn tun, um der Größte zu sein? Der Erste zu sein? Dienen kam hier vor, genau. Was kam da hinten? Ein Kind sein, also sich selbst demütigen, erniedrigen sozusagen. Ne? Genau, Jesus sagt, der Größte aber unter euch, das wollte Diotrephes ja sein. Und er dachte, er erreicht das durch Macht, durch Bestimmungen, durch Verleumdungen, durch Ausstoß und so. Der Größte aber unter euch soll euer Diener sein. Wer sich aber selbst erhöhen wird, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigen wird, wird erhöht werden. Also hier gibt Jesus die wahre Definition von wahrer Größe weiter. Willst du der Größte sein, der Erste sein? Dann sei der Diener der anderen und nicht der Bestimmer, der von oben herab einfach nur irgendetwas diktiert und sich selber nicht bewegt und die anderen einfach machen lässt. Jesus sagt, sei ein Diener. Sei ein Diener der Menschen. Und dann sagt er ja noch, also wer sich aber selbst erhöhen wird, der wird erniedrigt werden. Und das war das Problem bei Diotrephes. Er hat sich selbst erhöht. Er wollte der Erste sein. Er hat sich aufs Podest gestellt. Und Johannes sagt, komm mal runter da. Wenn ich nächstes Mal vorbeikomme, dann klären wir die ganze Sache. Und genau das passiert bei Diotrephes. Er hat sich selbst erhöht und was für eine Blamage, er muss da runtergeholt werden. Er wird erniedrigt werden. Jetzt auf der Erde durch Johannes, aber spätestens vom Gerichtsthron bei Jesus. Und der zweite Satz, und wer sich selbst erniedrigen wird, also wer die Dieneraufgabe, die Kinderaufgabe quasi übernimmt, wer sich selbst erniedrigen wird, der wird erhöht werden. Und also so läuft es bei Jesus. Genau andersrum, als es bei uns in der Welt üblich wäre. Aber leider war Diotrephes ein großer Egoist und dachte, er müsste sich selber nach oben pushen hat vergessen, den Leuten zu dienen. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Lektion für uns alle, die wir irgendwie in Leitungsfunktionen unterwegs sind hier in der Gemeinde. Das kann in der Kinderstundengruppe sein, im Küchenteam, im Arbeitsteam, in der Technik, in der Gemeindeleitung, im Chor, im musikalischen Bereich. Überall haben wir es irgendwie auch mit Leitungspositionen zu tun. Und dann ist die Frage, wie füllen wir das? Wollen wir der Erste sein? Wollen wir einfach nur bestimmen? Ist das der Grund, warum wir uns dort haben aufstellen lassen? Oder wollen wir den Menschen dienen? Und ich glaube, die Gefahr ist halt relativ groß, wenn man eine Position bekommt und ein als Leiter irgendwo eingesetzt wird, dass es einem zu Kopf steigt. Ja, dass man denkt, wow, ich habe es zu etwas geschafft. Ich bin jetzt in einer Position und die Leute gucken auf mich und irgendwie bin ich wichtig und ich habe Einfluss, was ich sage oder entscheide, das wird gemacht und die Leute schauen auf mich und irgendwie ist das Ansehen wird gesteigert. Das ist eine ganz große Gefahr. Dass man hochmütig und arrogant wird. Und da ist Diotrephes für uns ein negatives Beispiel, dass wir uns immer erinnern sollten und auch an Jesu Worte vor allem, uns nicht selber zu erhöhen, sondern den Menschen zu dienen, denen wir quasi zugeteilt sind. Dann führt uns das auch zum dritten und letzten Abschnitt des Hauptteils. Dann kommt der dritte Mann auf die Agenda, nämlich der Demetrius, und erhält ein Lob, also Lob für Demetrius. Vers 11, Geliebter, also Gaius, ahme nicht das Böse nach, sondern das Gute. Wer Gutes tut, ist aus Gott, wer Böses tut, hat Gott nicht gesehen. Dem Demetrius ist Zeugnis gegeben worden von allen und von der Wahrheit selbst, aber auch wir geben Zeugnis und du weißt, dass unser Zeugnis wahr ist. Gaius wird hier wieder angesprochen als Geliebter, so wie auch schon im Vers 5. Und dieser Gaius soll sich jetzt nicht an diesen schlechten Vorbildern orientieren. Also wir hatten eben den Diotrephes, an dem bitte nicht orientieren, sagt Johannes. Ich gebe dir lieber noch ein anderes Beispiel und da kommt eben der Demetrius ins Spiel. Also Gaius soll sich das Gute zu Herzen nehmen, das Nachahmen und eben nicht das Schlechte. Und in Vers 11b finden wir so eine typische johannäische Parallelismus. Also der Johannes hat so diese Aussagen, bevor ich es erkläre, lesen wir es einfach. Vers 11b, wer Gutes tut, ist aus Gott. Wer Böses tut, hat Gott nicht gesehen. Ne? Also diese ganz typische Gegenüberstellung. Bei Johannes gibt es eben schwarz und weiß. Ne? Also wer Gutes tut, ist aus Gott. Und jetzt das Gegenteil. Wer Böses tut, hat Gott nicht gesehen. Das ist eine typische Formulierung. Ersten Johannesbrief, auch die Johannesevangelium sind voll damit. Und was er hier sagen möchte, ist im Prinzip das, was Jesus auch schon gesagt hat. An den Früchten wird man sie erkennen. Matthäus 7, Vers 16. Also auch das ist ja ein Merkmal von Lehrern, die entweder ihr Lehrer sind oder richtige Lehrer. Denn Jesus sagt, an den Früchten wirst du sie erkennen. Guck einfach, also was ihre Lehre ist, wie verhalten sie sich zu Jesus Christus. Aber guck auch auf ihr Leben. Wenn ihr Leben eine andere Sprache spricht, dann zeigt es, dass sie falsche Lehrer sind. Also an den Früchten wird man sie erkennen. Und wir schauen uns einmal diesen positiven Satz an. Ja, also wer Gutes tut, ist aus Gott. Vom Kontext her kommend würde ich sagen, dieses Gutes tun meint Gastfreundschaft. Es geht ja hier die ganze Zeit, versorgt die Missionare, unterstützt diese Missionare, indem du dein Haus öffnest. Also wer Gutes tut, wer Gastfreundschaft übt, der zeigt dadurch, dass er ein Kind Gottes ist. Der ist aus Gott. Ne, das ist nicht die Folge. Also ich mache das ja nicht so. Ich beherberge jemanden und dadurch werde ich auf einmal ein Kind Gottes. Nein, ich werde durch den Glauben ein Kind Gottes. Aber aus dem Glauben kommen automatisch die Früchte, die Werke. Ein Glaube ohne Werke, sagt Jakobus, ja, der ist tot. Und das betont ja auch Johannes. Wer das Gute tut, zeigt damit nur, dass er ein wahrer Gläubiger ist. Ja, und wenn wir das mal von der negativen Seite betrachten, wer Böses tut, also wer in dem Fall, diesem Kontext hier, keine Gastfreundschaft übt, der zeigt dadurch nur, dass er Gott nicht kennt. Und Johannes drückt es aus, der hat Gott nicht gesehen. Der hat keine Ahnung von Gott. Der hat ihn vielleicht irgendwo vielleicht mal was über ihn gehört oder so, maximal. Aber der hat Gott nicht gesehen, der kennt Gott gar nicht wirklich. Das ist kein Gläubiger. Und Johannes empfiehlt jetzt hier den Demetrius, wahrscheinlich war auch er ein Missionar, der eben herumgereist ist. Und von ihm können alle nur das Beste sagen, Vers 12. Er erhält ja ein dreifaches Zeugnis. Das könnte ein Hinweis sein auf eine alttestamentliche Stelle aus 5. Mose 19, wo es auf heißt, zwei- oder dreifaches Zeugnis hin. Darauf soll man achten, auf zwei, drei Zeugen. Auf jeden Fall erhält Demetrius hier ein dreifaches Zeugnis. Einmal von allen, die ihn kennen, die können nur Gutes von ihm sagen. Die Wahrheit selbst ist ein Zeuge für Demetrius und Johannes und seine Leute auch. Also alle diese drei können alle gemeinsam bezeugen, wie es hier heißt, dass Demetrius ein gutes Zeugnis hat und auch in der Wahrheit lebt. Also im Prinzip fordert Johannes hier Gaius auf, der Demetrius, das ist ein guter Mann, das ist ein echter guter Lehrer und wenn der bei dir vorbeikommt, nimm ihn auf und unterstütze ihn, so wie du es auch sonst schon getan hast. Ja, und dann kommen wir zum Briefschluss. Das sind die letzten drei Verse, kurz und knapp und eigentlich so gut wie ja identisch zum zweiten Johannesbrief. Ich hätte dir vieles zu schreiben, aber ich will dir nicht mit Tinte und Feder schreiben, sondern ich hoffe, dich bald zu sehen und wir wollen mündlich miteinander reden. Friede dir, es grüßen dich die Freunde, grüße die Freunde mit Namen. Ja, also hier sagt wieder Johannes, ich hätte jetzt noch viel zu schreiben, aber ich möchte das Ganze lieber persönlich kommunizieren, persönlich mit euch sprechen. Er hofft nämlich auch auf ein baldiges Treffen mit Gaius, also vermutlich gibt es da Pläne und dort will er auch Gaius weiter ermutigen und auch natürlich mit Diotrephes ein ernstes Wörtchen sprechen, dass das so nicht geht. Und er schließt dann in Vers 15 mit einem Friedenswunsch, Friede sei mit dir und richtet noch letzte Grüße von gemeinsamen Freunden von Johannes und eben Gaius aus. Genau. Soweit erst einmal zum Brief. Also Ich hoffe, es wurde deutlich, dass diese Überschrift "Unterstütze Missionare" ein Kernanliegen aus diesem Brief des Johannes ist und ein wunderbares Beispiel, wie man eben Mitarbeiter der Wahrheit werden kann, indem man Gastfreundschaft ausübt, indem man Missionare ganz praktisch unterstützt, ist man Teilhaber ihres Missionsdienstes. Und das soll für uns eine Ermutigung sein.